Es ist ungefähr 5 Jahre her, da quetschte die irische Regierung einige Milliarden Euro aus ihrer Bevölkerung heraus, 64 Milliarden Euro war das, um die Forderungen der deutschen Wirtschaft zu begleichen. Forderungen der deutschen Wirtschaft gegenüber den irischen Banken. Das Einkommen der Iren sank dann um 25%, weil sie eben die Haftung übernehmen sollten für deutsche Risikogeschäfte. Kann man sich fragen, warum ist das denn so? Naja, Deutschland kann schlicht und ergreifend die Bedingungen oktroyieren. Deutschland ist Gläubiger und kann den Schuldenstaaten Hilfskredite gewähren oder verweigern. Geht dann ein Staat in Konkurs, verliert er seine Kreditfähigkeit, könnte keine Energie und andere Importwaren mehr bezahlen. Kurzum, seine Bevölkerung würde verhungern oder erfrieren. Das sind Zusammenhänge, die in diesen Tagen gar nicht mal so häufig benannt werden. In Tagen, wo sich vielleicht auch Sie fragen, soll ich mein Kreuzchen machen? Diese gewählte Frage, denn wohin das Kreuzchen? Umgeben ist man da von einem eher sinnbefreiten Wahlkampf. Na klar, jede konkrete Forderung könnte ja auch Nachfragen provozieren. Dass das plakatiert wird, ist in der Regel nichts anderes als schlichte Worthülse. Aber genauso muss das vielleicht auch sein. Sieht man von wenigen Plakaten ab, einigen Plakaten vielleicht der Linkspartei, die das plakatieren, was früher auf den SPD-Plakaten stand. Aber so ein wenig könnte man Leuten zustimmen, die meinen, naja, die Wahl, das ist eine bürgerliche Farce, mit der nur Gesetze legitimiert werden, die sich dann gegen die Abhängigen richten. Also gegen mich. Gegen sie auch. Das lassen wir mal hier links liegen bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben und schauen stattdessen auf eine Buchveröffentlichung, die sich ziemlich miserablen Arbeitsbedingungen annimmt. Arbeitsbedingungen in China, Arbeitsbedingungen bei einem Konzern, der vor einigen Jahren dadurch in die Schlagzeilen gekommen ist, dass er Netze unter die Fabrikfenster gespannt hat. Nicht ohne Grund. Das war die Reaktion auf eine Selbstmordwelle von Arbeiterinnen, die sich von den Fabrikhäusern gestürzt haben.
Foxconn ist mittlerweile eines der größten Industrieunternehmen der Welt. Wenn man die Beschäftigtenzahlen sich anguckt, sind etwa 1,5 Millionen weltweit, davon 1,4 Millionen in China. Und die produzieren halt Computer, Smartphones und so weiter für sehr viele unterschiedliche Firmen. Aber am bekanntesten ist wohl die Produktion für Apple. Es gab vor 3 Jahren eine Serie von Selbstmorden von Arbeiterinnen. Das sind alles sehr junge Leute, Arbeitsmigrantinnen, die vom Land halt in die Stadt ziehen und da arbeiten. Die wohnen alle, fast alle, direkt auf Fabrikgelände in Wohnheimen, wo dann Tausende von Leuten wohnen. Oder zwar auch Zehntausende. Die wohnen dann in Zimmern mit 6, 8, auch manchmal auch 20 und noch mehr Leuten in einem Raum, in so Mehrstockbetten. Und ihr gesamtes, ihr gesamter Privatbereich ist halt nur dieses eine Bett im Prinzip. Arbeiten tun sie zwischen 10 und 12 Stunden am Tag. Das kommt auf die Abteilung an. Und oft haben sie nur 2, manchmal 4 Tage frei im Monat. Das heißt, sie arbeiten halt wirklich 6 Tage, manchmal 7 Tage die Woche. Es ist Fließbandarbeit oder Arbeit an so Werkbänken, und die meisten Leute bei Foxconn machen Montage. Also sie stecken im Prinzip Dinge zusammen, löten, verlöten die, viele machen Qualitätskontrolle, die müssen dann am Bildschirm stundenlang gucken, ob irgendwelche Leitungen funktionieren, solche Arbeiten halt.
Ja, und wie viel verdient so ein Arbeiter oder eine Arbeiterin durchschnittlich?
Ja, es ist unterschiedlich, es kommt auf die Region an. Foxconn hat viele Fabriken verlagert von der Ostküste, wo die Löhne etwas höher sind, ins Landesinnere, wo die Löhne bis zu 50% niedriger sind. Aber so ganz grob kann man sagen, dass die Arbeiten zwischen 150 und 250 Euro im Monat verdienen. Es gibt Widerstand natürlich in dem Buch, diesem Buch Ice Slaves, was ich da übersetzt und herausgegeben habe. Gibt es Geschichten dazu, wo die Arbeiterinnen zum Beispiel erzählen, wie sie auch tagtäglich sich gegen diesen Rhythmus des Fließbandes, dieser Fabrikmaschinerie zur Wehr setzen. Und das tun sie so wie Fabrikarbeiterinnen sonst wo auf der Welt auch, indem sie halt versuchen, möglichst langsam zu arbeiten oder Pausen rauszuschlagen und ähnliches. Und es gibt aber auch kollektive Widerstandsformen. Im Buch wird beschrieben, wie Leute sich in einer Abteilung abgesprochen haben, alle zusammen, gemeinsam das Bandtempo runterzusetzen. Und es kommt auch zu Streiks.
Eine der Herausgeberinnen der deutschsprachigen Ausgabe von Ice Slaves beschreibt die Arbeitsbedingungen in China von Arbeiterinnen vor Ort und beschreibt vor allem ziemlich miese Arbeitsbedingungen. Vor einiger Zeit erschien die deutschsprachige Ausgabe von iSlaves. Apropos erschienen, seit 18 Jahren gibt es einen der wirklich herausragenden Verlage in der näheren Umgebung, quasi volljährig geworden, der Verbrecher Verlag. Ein Verlag, der vor allem von Jörg Sundermeier geführt wird, ein Verlag, der sicherlich ohne die Selbstausbeutung von Jörg Sundermeier nicht mehr existieren würde.
Selbstausbeutung ist notwendig in einem System, in dem es eine andere Auffassung von Kultur gibt. Es ist nun mal so, dass Kultur immer mehr einen Eventcharakter bekommen hat. Viele Leute ist es eben ein großes Kulturerlebnis, mit Bastian Sick, mit 10.000 Leuten in irgendeinem Kölner Stadion zu sitzen und die größte Deutschstunde der Welt durchzuziehen und glauben, damit haben sie sozusagen sich auch genug gegen Pisa gewehrt oder wie das dann immer im Feuilleton so schön heißt. Es ist ansonsten so, dass auch durchaus Autorinnen und Autoren großer Verlage ja gar nicht so viel Geld bekommen. Wir sind nun mal leider im Kapitalismus. Dort werden Texte nach Verkäuflichkeit betrachtet und auch die Arbeit aller Verlage. Heißen sie nun Bertelsmann, heißen sie Suhrkamp, heißen sie Bastei Lübbe oder heißen sie Verbrecherverlag? Ist es Kunst in Ware zu verwandeln? Wenn man Glück hat, wird dann diese Ware in den Händen derer, die sie erworben haben, die sie ausgeliehen haben oder sonst was, die sie konsumieren, also jetzt erstmal neutral, wieder zu Kunst. Und das klappt ja auch ziemlich oft. Manchmal ist halt keine Kunst drin, dann kann auch keine rauskommen.
Ja, soweit Jörg Sundermeier. Auch über die Warenförmigkeit dessen, was er da macht, Bücher herauszugeben. Für den Verbrecherverlag, der jetzt seit 18 Jahren existiert, volljährig geworden ist. Und diese Volljährigkeit, wenn man so will, auch mit einigen herausragenden Veröffentlichungen begeht. Zum Beispiel sind vor kurzem die gesammelten Erzählungen von Gisela Elsner im Verbrecherverlag erschienen. In zwei Bänden die gesammelten Erzählungen, die insgesamt Versuche sind, der Wirklichkeit zu begegnen und diese vielleicht auch zu bewältigen. Es sind auch ein paar Texte dabei, die bisher unveröffentlicht sind, ne, die aus dem Nachlass kommen. Und jetzt kann man sich fragen, Gisela Elsner, wer war das? Und die Antwort ist, Gisela Elsner kam 1937 zur Welt in Nürnberg, ist die Tochter einer Unternehmerfamilie, eher großbürgerlichen Unternehmerfamilie und hat sehr früh, bereits mit 18 Jahren, ihre ersten Kurzgeschichten veröffentlicht. Das waren damals noch eher absurde Traumsequenzen. Ihr gesamtes erzählerisches Werk ist dann vor allem von satirischen Texten geprägt. Texten, die unfassbar klar sind, auch bedrückend sind und eine Schärfe haben, wie ganz, ganz wenig deutschsprachige Texte. Eine Schärfe, die den Wahnsinn der Alltagsnormalität aufzeigen. Vieles von dem, was Gisela Elsner geschrieben hat, ist auch, naja, schwer zu ertragen, schlicht und ergreifend. Es entspricht also genau der Anstrengung, den Zumutungen, die ihnen abverlangt wird, mit der Realität klarzukommen. Und das macht Gisela Elsner häufig mit humorvollen Zuspitzungen. Das ist ja eine Möglichkeit, der Wirklichkeit beizukommen. Das Ganze geht hin und wieder auch zum Absurden. Eine Kunst, die Gisela Elsner auf ziemlich beeindruckende Weise beherrscht hat. Das sind Versuche bei Gisela Elsner, die ziemlich Geniales hervorgebracht haben. Es ist aber auch was, was immer so eine Traurigkeit in sich hat, weil es auch die Gewissheit hat, dass die Wirklichkeit irgendwann nicht mehr auszuhalten war. Jedenfalls nicht für Gisela Elsner, die sich 1992 dann das Leben genommen hat. Auch daran wird erinnert, bei dem, was gerade im Verbrecherverlag erschienen ist. Die gesammelten Erzählungen in zwei Bänden erschienen, herausgegeben von Christina Künzel. Der erste Band heißt Versuche, die Wirklichkeit zu bewältigen und der zweite Band hört auf den Namen Zerreißproben. All das, wie gesagt, erschien im Verbrecherverlag von Gisela Elsner, die gesammelten Erzählungen.